HMD Software, die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ansteuern-Podcasts, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Ich bin heute, wie in der letzten Folge angekündigt, der einzige Moderator, aber ich bin nicht alleine, denn ich habe mir einen spannenden Gast eingeladen, und zwar Kin. Hallo.
Hallo Melchior.
Du warst tatsächlich vor kurzem, und das ist der Hinweis für den anderen Partner-Podcast, in der Steuerbar. Das heißt, du bist jetzt einmal bei NWB, besuchst du einmal alle Kollegen und lernst sie kennen. Komm nachher noch darauf, die NWB-Welt ist für dich nicht vollkommen neu. Und da hast du darüber gesprochen, oder ihr habt gemeinsam darüber gesprochen, was so die Generation Z in der Steuerberatung-Welt macht. Und welche Konflikte da entstehen können, welche Potenziale, und das hat mir ehrlicherweise sehr gefallen, welche Potenziale sich daraus auch ergeben, wenn unterschiedliche Generationen zusammenarbeiten und wie das funktionieren kann. An dieser Stelle dringende Hörempfehlung, den Steuerbar-Podcast einmal anzuhören. Und für mich ist tatsächlich in dieser einen Podcast-Folge eine Frage offen geblieben. Nee, zwei würde ich mal sagen. Und zwar, wer ist das eigentlich, der da davon Ahnung hat? Der scheint relativ jung zu sein, relativ fit zu sein. Und es ging ganz wenig um dich. Und vor allen Dingen hast du dich vorgestellt mit, ich war in Portugal. Du hast offensichtlich in Portugal gearbeitet. Wie hast du das gemacht?
Ja, wenn du magst, würde ich die erste Frage zuerst beantworten. Also für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ken Kuiper. Ich bin 25 Jahre alt, also noch ziemlich jung. Deswegen konnte ich in der letzten Folge mit der Generation Z auch aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich eben Baujahr 98 bin. Und ich habe selber das Steuerberaterexamen gemacht, sehr jung. Habe das also mit 24 Jahren ablegen dürfen.
Also, ich möchte noch ganz kurz einmal dazu sagen, mit welcher Qualifikation? Man muss ja einige Berufsjahre mitbringen und die mit 24 Jahren schon gesammelt zu haben, ist ja äußerst unüblich, um es mal so zu sagen.
Ja, wobei es mittlerweile immer mehr davon gibt. Also stimmt grundsätzlich schon. Es gibt auch meines Wissens nur einen Weg, wie man so früh Steuerberater werden kann, nämlich indem man über die Finanzverwaltung geht, weil du dann 3 Jahre Studium machst, 3 Jahre Berufspraxis und dann bist du in 6 Jahren fertig. Und bei mir kam das so zustande, indem ich halt mit 17 Jahren schon mein Abitur fertig hatte, weil ich wurde irgendwie mit 6 eingeschult und war mit 17 dann fertig, weil ich auf so einem Ganztagsgymnasium war und bin dann halt direkt zur Finanzverwaltung. Also es ist nicht so, als wäre ich irgendwie hochbegabt, hätte eine Klasse übersprungen oder so, ganz im Gegenteil.
Aber ich bin so Schluss mit jemandem, der mit 21 Jahren sein Abitur hatte. Also,
ja, auch daran. Also ist doch letztlich egal.
Ich habe es auch nie wieder gebraucht.
Das kommt noch dazu. Ne? Das kommt noch dazu. Aber ja, so kam das halt, dass ich so früh fertig war. Und deswegen habe ich einfach viel, viel in der Zeit gesehen. Finanzverwaltung gesehen, Steuerberatung 3 Jahre gesehen. Ja, und habe für mich gemerkt, ich bin halt nicht der klassische Steuerberater, der sich jetzt vor den Computer setzt und irgendwelche Einspruchsschreiben formuliert oder Steuererklärungsformulare ausfüllt. Das habe ich 3 Jahre gemacht. Habe ich auch gut hinbekommen, aber ich habe halt für mich gemerkt, das passt zu meinem Typus nicht. Ich bin jemand, der eher auf die Bühne muss, der eher vor Menschen sprechen muss und dessen Qualitäten in anderen Bereichen einfach sinnvoller eingesetzt werden können. Und deswegen bin ich so ein bisschen in diese Seminarschiene gekommen, bin jetzt mittlerweile hauptberuflich Dozent und habe ganz viel Freude dabei, jungen Nachwuchstalenten aus der Steuerwelt eben diese wirklich komplizierten Regelungen näher zu bringen. Und nebenbei mache ich halt noch ein bisschen Content auf YouTube und sowas, aber das ist so ein Nebenkriegsschauplatz. Das verfolge ich leider nicht mit der Ernsthaftigkeit wie Melchior und schaffe es nicht, in so regelmäßigen Abständen YouTube-Content zu machen. Aber das ist eigentlich im selben Schlauf mal ein Abriss für alle, die mich nicht kennen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin tatsächlich trotzdem neugierig. Und du arbeitest von überall? Also dadurch, dass du als Dozent arbeitest und jetzt wahrscheinlich nicht jeden Morgen in eine feste Kanzlei fährst und jetzt da vor Ort gebraucht wirst für in Mandantengesprächen, scheinst du auch remote arbeiten zu können von überall. Hast du in Portugal gearbeitet oder war das Urlaub und die Kollegen haben dich einfach überzeugen können, in deinem Urlaub einen Podcast aufzunehmen?
Also ich bin jetzt nicht so dieser Travel-Typ. Also ich nutze das nicht. Ich könnte wahrscheinlich öfters ins Ausland fahren, weil ich habe teilweise Präsenzseminare, ich habe aber auch viele Webinare. Also es gibt durchaus so Phasen, wo ich wochenlang nur remote arbeiten könnte, wo es auch egal ist von wo. Bin aber einfach nicht der Typ, der jetzt 8-mal im Jahr irgendwo durch die Welt reist. Ich habe aber letztes Jahr in die hauptberufliche Selbstständigkeit gestartet. Ich habe das vorher nebenbei gemacht. Also letztes Jahr zum 1.1. ging's für mich wirklich all in los. Und da habe ich damals überlegt, wie kannst du denn gut in die Selbstständigkeit starten?
Ja.
Und dann bin ich im Januar letzten Jahres bin ich dann für 4 oder 5 Wochen nach Portugal gefahren. Also tatsächlich auch mit dem Auto. Würde ich keinem empfehlen. Die Strecke ist doch sehr lang, aber ich musste irgendwie Bildschirme und Equipment und Videozeug und alles Mögliche mitnehmen. Deswegen Opel Corsa, Mandarin, Orange mit schwarzen Alufelgen gepackt und dann 2.500 Kilometer nach Lagos gefahren. Und dann waren wir 4 oder 5 Wochen dann damals dort und ich habe halt von dort gearbeitet. Und das war so ein bisschen der Einstieg in die Selbstständigkeit. Ich habe vorher in dem Kanzleiumfeld gearbeitet. Und die Selbstständigkeit hat begonnen, mit diesen 4 oder 5 Wochen in Portugal von dort aus bei Sonne zu arbeiten. Und das hat so einen besonderen Charme gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich mache ein Ritual draus. Und deswegen fahre ich jetzt quasi immer zum Beginn jedes Jahres, fahre ich jetzt irgendwie für eine gewisse Zeit ins Ausland. Das waren jetzt dieses Jahr auch nur 10 Tage, das hat mir auch gereicht. Dafür bin ich aber auch geflogen und nicht im Auto gefahren. Also war in der Summe auf jeden Fall eine bessere Erfahrung, weil diese Fahrt war wirklich schlimm. Aber das ist für mich immer so ein guter Schwung in jedes neue Jahr. Ne, am Anfang des Jahres immer irgendwie ins Ausland und dort zu überlegen, was willst du eigentlich von diesem Jahr, was sind so deine Ziele? Und das gibt dem irgendwie so einen besonderen Charme. Also ich habe dort gearbeitet, aber es ist für mich so ein festes Ritual. Ich könnte wahrscheinlich mehr, aber mir reicht das.
Also super spannend. Also einmal spannend, dass du das so machst, aber vor allem, dass das ein Ritual ist, wo du dir aktiv darüber Gedanken machst, wohin du möchtest in dem Jahr. Finde ich sehr, sehr spannend. Und aufgrund deines Alters und deiner auch vielschichtigen Tätigkeit und auch wenn du sagst, ja, das ist ja fast normal schon, finde ich es doch sehr bemerkenswert, wie früh du doch vermeintlich zielstrebig du da gelandet bist, wo du heute bist. Magst du vielleicht fangen wir am besten vorne an, magst du da vielleicht deine Motivation einmal erzählen, wie kommt man mit 17 Jahren dazu, in die Finanzverwaltung zu gehen. Gerade wenn du, zumindest aus heutiger Perspektive, sagst, du bist eigentlich mehr ein emotionalerer Mensch und menschenorientiert. War dir das mit 17 schon bewusst oder hast du es denn in der Finanzverwaltung gemerkt, dass eigentlich doch, dass die Arbeit an und mit den Menschen dir mehr liegen?
Das ist eine total interessante Frage, weil die Antwort, die passt jetzt so gar nicht zu der Erwartungshaltung. Aber ich gehöre nicht zu den Menschen, die mit 6 Jahren im Kindergarten schon wussten, dass sie Steuerberater werden wollten. Im Gegenteil, ich konnte diesen Begriff, also mit diesem Begriff, mit diesem Beruf gar nichts anfangen. Man lernt ja in der Schule, lernt man ja überhaupt nichts über Steuern, man hat überhaupt keine Berührungspunkte. Und ich bin da tatsächlich durch Zufall reingerutscht. Also ich habe mir mit 16 Jahren in der Schule überlegt, was ich machen will. Und mein ursprünglicher Plan war Musiklehrer. Also ich wollte tatsächlich Musiklehrer werden, weil ich Klavierspiele und E-Bass und ich habe in der Schülerzeit die ganze Zeit in irgendwelchen Schülerbands gespielt und das war irgendwie, also meine ganze Jugend bestand aus Schülerbands. Jedes Wochenende irgendwo ein Auftritt und das hat mir riesigen Spaß gemacht und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, okay, komm, ich studiere vielleicht was mit Musik, weil das macht mir großen Spaß und ehrlicherweise, bevor du dann ein Profi-Schlagzeuger bist, der Taxi fährt, machst du dann den Musiklehrer, weil da findest du wenigstens einen Job. Musiker ist ja immer ganz schwer. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass man für Musiklehrer eine aus meiner Sicht sehr anspruchsvolle Aufnahmeprüfung bestehen muss, mit irgendwie nach Gehör spielen und irgendwas vom Blatt abspielen. Und auf dem Level war ich dann doch noch nicht. Also ich hätte mich dann schon noch irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr darauf vorbereiten müssen, diese Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und dann dachte ich irgendwie, oh, jetzt ein ganzes Jahr neben der Schule, neben dem Abitur noch reinstecken, nur damit du am Ende des Tages mit Kindern Kumbaya, My Lord in der Schule singen kannst, das ist es irgendwie nicht wert. Ne? Und dann bin ich von dieser Idee des Musiklehrers abgerückt und habe einfach geguckt, was gibt's denn noch? Und mein erster Gedanke war Zoll, weil ich so eine Doku auf Kabel 1 gesehen hatte, Achtung, Kontrolle. Habe ich gedacht, das ist doch irgendwie witzig, wenn du als Zollbeamter irgendwo rumrennst, da hast du eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Und beim Zoll werden Diplom-Finanzwirte ausgebildet. Und dann habe ich dort so eine Aufnahmeprüfung gemacht und das war aber total schwer. Da waren irgendwie 250 Leute in so einer Halle und ich war dann irgendwie der Jüngste gefühlt da und habe diesen Test geschrieben. Und ich war unter den Top 50, die haben aber nur 30 eingestellt. Also hat halt auch nicht gereicht. Und dann habe ich gesehen, dass man bei der Finanzverwaltung aber auch Diplom-Finanzwirt machen kann. Und dachte, okay, dann mache ich es halt dort. Und wenn ich dann später zum Zoll gehe, kann ich immer noch wechseln. Und ich habe gesehen, dass sie über 1.000 Euro im Monat fürs Studieren bezahlen. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, das hört sich doch gut an. Kannst es immer noch sein lassen. Probierst du mal. Also ich habe das überhaupt nicht auf Basis dieser Themen ausgesucht, sondern ich habe einfach geguckt, okay, Zoll hört sich gut an. Diplom-Finanzwirt, das ist der Way, den ich dafür gehen müsste. Und vorstellen konnte man sich darunter sowieso nichts. Also habe ich mich da einfach beworben. Die Finanzverwaltung hat mich dann auch direkt angenommen. Das hat dann gut geklappt. Ja, und dann bin ich da so reingerutscht und habe halt im Studium in den ersten 4 Monaten für mich gemerkt, dass das voll meins ist. Das hat mir super gefallen. Also die ersten 2 Wochen war ich total überfordert, aber danach habe ich mich ein bisschen mit der Realität abgefunden und habe gemerkt, okay, das ist anspruchsvoll, das ist irgendwie spannend, kannst du machen. Ja, und so bin ich dann da reingekommen.
Super spannend. Vor allen Dingen, weil ich würde mal sagen, die Branche, die Verbände und die Kammern, die sind ja schon immer so ein bisschen auf der Suche nach, wie können wir das Berufsbild attraktiver machen? So, Steuerberatung hat tatsächlich immer noch so ein bisschen das Image von angestaubt. Und es gab auch, ich glaube, von der Bundessteuerberaterkammer vor ein paar Jahren mal eine Studie dazu, was stellen sich junge Menschen eigentlich unter einem Beruf vor? Und das Problem bei Steuerfachangestellten ist gar nicht, dass es einen schlechten Image hat, sondern dass einfach gar keiner weiß, was man da macht. Also die haben einfach gar keine Vorstellung. Wäre vielleicht ein Ansatz, einfach mal sowas wie Achtung, Kontrolle. Offensichtlich sorgt das dafür, dass junge Menschen dann sagen, ey, das ist ganz spannend, sowas will ich auch machen. Sehr, 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 sehr spannend, weil ich glaube, in die Richtung denkt keiner. Aber ich glaube, auch wenn man Anwälte und Steuerberater miteinander vergleicht, es gibt halt coole Anwaltsserien. Man kennt Filme und überall irgendwie, entweder sind die Anwälte die Bösen oder die Helden, aber sind immer irgendwie aus einer Position der Stärke heraus. Und wenn in Filmen Steuern auftauchen, dann meistens immer nur im Kontext der Steuerhinterziehung. Und der Retter oder der böse Mensch ist dann meistens auch ein Steuerrechtsanwalt und kein Steuerberater. Das, glaube ich, ist ein kleines bisschen so ein Imageproblem. Aber Achtung, Kontrolle wäre ein Ansatz. Aber du bist dann quasi in der Finanzverwaltung und du bist ja, es ist voll dein Ding, aber du bist da ja auch nicht geblieben. Du bist ja dann irgendwann gegangen, weil es dann später dann doch nicht deins war oder weil du gemerkt hast, dass du auf der falschen Seite arbeitest oder wie kam das zustande?
Also ich muss sagen, ich habe bei der Finanzverwaltung wirklich sehr viele sehr nette Menschen kennengelernt. Also es hat nicht lange gedauert und dann hatte ich da wirklich, ich würde sagen, eine gute Reputation, ein gutes Umfeld. Also ich hatte da schon viele sehr nette Kollegen beim Finanzamt Ahrweiler und wurde auch von denen sehr geschätzt. Deswegen kann ich über die Leute oder über das Umfeld gar nichts Schlechtes sagen. Ich habe nur für mich gemerkt, diese Arbeit in einer Behörde gefällt mir einfach nicht. Also alles so sehr hierarchisch, du musst machen, was in der Verfügung steht, lang lebe die Verfügung. Das war mir irgendwie alles ein bisschen zu bürokratisch. Und was ich gemerkt habe, ist halt in der Finanzamtspraxis, zumindest mal in den Bereichen, in denen ich mich dort bewegt habe, Veranlagungsbezirk, da geht halt auch einfach sehr viel von dem Wissen, was du im Studium sammelst, auch einfach verloren. Und das fand ich sehr schade. Einspruchsverfahren, also Rechtsbehelfsstelle, hat mir besser gefallen. Das war sehr juristisch. Betriebsprüfung ist auch nochmal deutlich anspruchsvoller. Also da kann man vielleicht ein bisschen mehr von diesem Wissen, was man aneignet, noch anwenden als auf dem V-Bezirk. Aber mich hat irgendwie das Gefühl nicht losgelassen, diese Jahresabschlüsse, die ich da gerade prüfe, auch gerne erstellen zu wollen. Und ich fand das irgendwie erstrebenswert. Deswegen war für mich relativ schnell klar, bei der Finanzverwaltung würde ich nicht alt werden, sondern das ist eher ein Sprungbrett. Das Studium ist gut, die Leute hier sind cool, du lernst viele Sachen kennen. Aber es war für mich schon klar, ich würde diese Verwaltung irgendwann verlassen. Und ja, dann habe ich halt, je länger das Studium ging, je näher es dem Ende zuging, desto eher hat sich dieser Entschluss gefestigt. Und deswegen war ich dann tatsächlich auch nur noch 3 Monate da nach meinem Studium und bin dann auch direkt in die Steuerberatung gewechselt.
Das heißt, dann bist du in die Steuerberatung gegangen und da arbeitest du auch heute noch? Arbeitest du noch in der Steuerberatung? Weil ich habe einfach mal so durch dein LinkedIn-Profil gescrollt und dachte mir so, um Himmels Willen, du arbeitest offensichtlich als Dozent, aber für so viele Anbieter und so viele, also du bist so umtriebig, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass du normal in der Steuerberatung arbeitest. Aber das tust du auch. Musst du ja irgendwie auch zumindest um die Praxisjahre irgendwann mal voll bekommen zu haben.
Also ich war dort ungefähr 3,5 Jahre tätig bei der Kanzlei, bei der ich war, habe dann das Arbeitsverhältnis beendet. In dem Zustand befindet sich das jetzt noch. Und ich warte auf den Zeitpunkt, ab dem ich als Steuerberater bestellt bin. Das ging jetzt, hat jetzt leider ein bisschen gedauert, zieht sich auch immer noch ein paar Wochen, weil ich nämlich gewerbliche Tätigkeiten habe. Und jeder, der sich schon mal mit dem Steuerberatungsberufsrecht auseinandergesetzt hat, weiß, gewerbliche Tätigkeiten sind eigentlich mit dem Beruf des Steuerberaters unvereinbar. Man braucht dann eine Ausnahmegenehmigung.
Man braucht eine Ehefrau, die gewerblich tätig ist.
Ja, oder das. Aber die Frage ist, was lässt sich schneller umsetzen? Für mich war es eine Ausnahmegenehmigung. Und deswegen zieht sich das noch. Ich plane aber, wenn ich dann bestellt bin, dann kann ich ja auf eigene Rechnung, auf eigene Basis relativ flexibel was machen. Da plane ich natürlich schon mit der Bearbeitung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen nochmal ein bisschen was zu machen, damit ich nicht aus der Praxis rauskomme. Also bisher ist das noch okay. Ich weiß noch, wie man DATEV bedient, aber ich will natürlich auch dieses Wissen behalten. Deswegen, ich werde wahrscheinlich nicht 220 Tage noch zusätzlich Steuererklärungen bearbeiten, aber so ein paar pro Jahr, um im Thema zu bleiben, auf jeden Fall.
Ja, okay. Das ganze Berufsrecht, da vielleicht kurz eine Einschätzung. Wir wollen da jetzt nicht so eine Berufsrechtsdebatte draus machen. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch von vielen Steuerberatern schon gehört habe, dass das irgendwie so ein bisschen eher so ein Stein im Wege ist. Das Berufsrecht kann man viel drüber diskutieren. Ich komme auch aus der Startup-Welt. Da heulen viele drüber, dass das so schwierig ist, Zugang schwierig ist, auch für Softwareanbieter unglaublich schwierig ist. Auf der anderen Seite sorgt das halt für eine Qualität, für ein gewisses, eine Mindestqualifizierung und sichert ein gewisses Qualitätsniveau. Was ich tatsächlich aber in dem Kontext gar nicht verstehe, ist so eine Regel, dass du nicht gewerblich tätig sein. Das hat vielleicht früher in einer früheren Welt vor Jahren, Jahrzehnten irgendwann mal Sinn ergeben, aber heute habe ich eher das Gefühl, dass wenn ich mit Steuerberatern spreche, dass die halt mit den Augen rollen. Und das ist ja, es ist ja kein Geheimnis, dass es wahrscheinlich zehntausende Steuerberater in Deutschland gibt, wo der Ehepartner halt einfach gewerblich tätig ist. Und das ist doch, ist es so ein bisschen absurd, oder nicht? Wie siehst du vielleicht auch denn den Bogen spannend zu, wie sehr verändert sich eigentlich auch das Profil eines Steuerberaters? Weil du bist relativ jung, du hast noch ein paar Jahre, Jahrzehnte in dem Berufsstand vor dir und du hast dich ja vor nicht allzu langer Zeit entschieden, diesen Weg zu gehen. Das heißt, vielleicht nutzen wir diese gewerbliche Tätigkeit, um so ein bisschen einen Ausblick zu geben, wohin entwickelt sich das oder sollte es sich vielleicht auch entwickeln?
Also ich glaube, das Berufsrecht ist tatsächlich so ein bisschen ein Paradoxon. Das Berufsrecht soll ja eigentlich den Markt der Steuerberater schützen.
Ja.
De facto tut es das meines Erachtens nicht, weil du siehst die ganze Zeit auf Social Media irgendwelche Steuercoaches, die irgendwelche Seminare anbieten, die das ja auch dürfen, weil die Tätigkeit, Seminare zu erbringen, ist ja keine Vorbehaltsaufgabe. Ja. Das heißt, diese ganzen dahergelaufenen Steuergurus, die keine feste Qualifikation brauchen, bieten diese ganzen Coaching-Tätigkeiten an. Meines Erachtens wird auch nicht genau geguckt, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Unterricht und Beratung. Das ist ja bei Coaches immer so ein Thema.
Ja.
Das heißt, im Zweifel erbringen die auch Beratungsdienstleistungen. Das weiß aber keiner und das kann keiner so richtig nachvollziehen. Und die Leute, die Qualifikation haben, die dann also unter das Berufsrecht fallen, wie jemand wie ich, der das Examen bestanden hat, der sich jetzt bestellen lässt, die werden dann aber von irgendwelchen komischen Regelungen gemaßregelt. Also diejenigen oder das, was es eigentlich verhindern soll, bekommt es in der heutigen Zeit, wenn ich mir die ganzen Steuercoaches angucke, nicht hin. Und diejenigen, die sich dran halten sollen, die bekommen Steine in den Weg gelegt. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, das Berufsrecht müsste man eigentlich mal grundlegend reformieren. Dass es diese Regelung zur gewerblichen Tätigkeit gibt, hängt ja damit zusammen, dass es nicht sein soll, dass du als Steuerberater beispielsweise noch Versicherungen verkaufst. Weil man sagt, da besteht vielleicht ein Interessenskonflikt. Du könntest deine erhöhte Position, dein Näheverhältnis zum Mandanten könntest du ausnutzen, um über gewerbliche Dinge noch zusätzlich abzukassieren. Finde ich von der Grundidee ja auch wieder okay. Aber Es ist in meinen Augen absurd ausgestaltet. Also ich hab zuletzt überlegt, eine Holdingstruktur zu gründen, weil ich gerne ein Projekt im Seminarbereich mit Kollegen realisieren möchte, eine GmbH.
Ja.
So, und es macht natürlich unternehmerisch Sinn, eine Holding drüber zu schalten. Das empfiehlt jeder Steuerberater.
Ich würde sagen, jedenfalls vor allen Dingen in der Kerndisziplin, in der du tätig bist, ist das eine äußerst sinnvolle Sache. Ist ja vielleicht nicht betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber vor allem steuerlich.
Es macht auch nicht immer Sinn, aber bei dem, was ich vorhab, macht es Sinn. Das heißt, ich würde das als Steuerberater einem Mandanten genauso empfehlen, wenn er so ein unternehmerisches Projekt vorhat, schalt eine Holding drüber. Das Problem ist, das funktioniert jetzt auch schon wieder nur, wenn die Holding, weil ich zu der an 100% als Geschäftsführer beteiligt bin, muss ich eine Holding, die eigentlich nur Anteile hält, als Steuerberatungsgesellschaft anerkennen lassen, damit ich überhaupt als Steuerberater an der Holding beteiligt sein darf. Also du musst dir da die wildesten Konstellationen ausdenken und musst irgendwie dieses Berufsrecht dann noch mit Steuerrecht, mit Sozialversicherungsrecht, mit allen Rechtsgebieten in Einklang bringen. Dann muss es am Ende des Tages unternehmerisch noch Sinn machen. Ja, und da ist dieses Berufsrecht einfach aus meiner Sicht ist es eine Hürde. Deswegen, man kann darüber debattieren. Ich bin der Meinung, es müsste mal ein bisschen flexibilisiert werden, weil der Steuerberaterberuf ist nicht mehr der gleiche Beruf, der es in den 70ern war. Die Sachen werden anspruchsvoller, die Sachen werden unternehmerischer, auch die Zusammenschlüsse in den Kanzleien werden unternehmerischer. Und da ist dieses Berufsrecht doch eher sperrig kompliziert. Man bekommt letztlich sowieso alles umgangen, meiner Meinung nach. Also mit der richtigen Gestaltung kannst du es sowieso wieder so machen, dass die Kammer nicht sagen dürfen. Aber es ist sehr aufwendig, deswegen könnte man es durchaus mal ein bisschen flexibilisieren und vereinfachen. Das ist leider so.
Ja. Was mir in dem Podcast, den ich schon angesprochen habe, Steuerbar-Podcast, sehr im Gedächtnis geblieben ist dein Satz, dass es wahrscheinlich ein größerer Schritt ist, von einem selbstständigen Steuerberater zu einem Unternehmer zu werden mit einer Kanzlei, als von einem angestellten Steuerberater zu einem selbstständigen Steuerberater. Das heißt, für viele Menschen ist ja so das Bild, sich selbstständig zu machen, der riesengroße Schritt. Und du sagst eigentlich, der Schritt danach ist ja noch viel größere, sich irgendwann mal, also die Kanzlei mehr als etwas zu sehen, was auch eigenständig ist, unabhängig von der eigenen operativen Tätigkeit, die man ausführt. Und das habe ich erstens so noch nicht gehört, ist für mich aber super schlüssig als jemand, der noch vor 2 Jahren ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern mit aufgebaut hat. Ich finde das super spannend, weil du zeigst dadurch halt einen extremen Weitblick. Was du jetzt ansprichst, ist ja auch sehr, wo du sagst, es wird immer unternehmerischer. Das heißt, das ist so die Zukunft. Siehst du da deine Zukunft auch, wenn du jetzt über Holding das überlegst? Du wirst dir ja auch Gedanken machen, wie willst du als Steuerberater arbeiten? Gehst du so den unternehmerischen Weg?
Ja, also ich glaube, am Ende des Tages muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und es gibt halt auch unterschiedliche Menschentypen, unterschiedliche Charaktere. Ich sag mal, viele Steuerberater passen ja in dieses blaue Farbprofil. Es gibt so verschiedene Farben. Und das blaue Farbprofil ist quasi der introvertierte, rational denkende Mensch. Das ist eigentlich der Klassiker bei den Steuerberatern. Sind nicht alle so, aber viele haben doch sehr große Farbanteile blau in ihrer Persönlichkeit. Ich glaube sogar, dass du das, wenn du in der klassischen Steuerberatung tätig bist, Jahresabschlüsse bearbeitest, Steuererklärungen machst, solche Sachen, dass du das sogar zu einem gewissen Teil brauchst. Weil ich weiß, wenn ich den ganzen Tag sowas machen würde, also im Fulfillment arbeiten würde in dem Bereich, würde mich das gar nicht zufrieden machen. Also ich glaube, du musst irgendwie auch solche Züge haben, damit dir dieser Job Spaß macht.
Es ist einmal dass ich glaube, dass du das brauchst, um in der Welt gut leben zu können. Aber es ist in gewisser Weise auch das, zumindest den Anschein, den ich auch als Mandanten erwarte. Ich erwarte schon eine Kommunikation und auch eine Menschengewandtheit, aber ich bin als Mandant, fühle ich mich denn schon wohl, dass mein Steuerberater es genau nimmt und auch genauer nimmt, als ich es nehme. Und das ist für mich die Sicherheit, die ich mit einem Steuerberater quasi dann zuhole. So als Einzelmandant, aber auch in der Finanzabteilung von einem größeren Unternehmen, habe ich ein gutes Gefühl damit, wenn ich weiß, die Steuerberater, die nehmen es, oder die Steuerberatung, die wir beauftragen, die nehmen das nochmal ein bisschen genauer und die sind halt nochmal rationaler. Und das baut ja erst das Vertrauen irgendwo auf. Nicht ausschließlich, aber halt auch. Deswegen ist, glaube ich, sowohl für die Personen, die in der Steuerberatung arbeiten, ist das sinnvoll, dass das so ist, aber halt auch für die Mandanten. Also für mich persönlich auch, ich habe eine Steuerberater, wo ich es alles selber machen könnte. Aber ich habe meine Gedanken lieber woanders als bei meiner eigenen Buchhaltung und bin sehr froh, dass ich da jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann, der das sehr genau nimmt.
Ja, Und deswegen glaube ich, dass es für die meisten, die die Steuerberaterprüfung machen und danach irgendwie ins Berufsleben mit neuer Rolle starten, durchaus auch erstmal die richtige Rolle ist, das zu machen, was du vorher gemacht hast, nur dass du mehr Verantwortung trägst. Deswegen habe ich auch gesagt, aus meiner Sicht ist der Weg vom Angestellten zum Selbstständigen einfacher, selbst wenn du dich selbstständig machst, weil dein Aufgabengebiet ändert sich nicht. Du machst das, was du bisher in der Kanzleistruktur gemacht hast, machst du jetzt halt alleine. Und gegebenenfalls baust du dir eine kleine Kanzleistruktur auf, hast noch ein paar Kollegen, die dir zuarbeiten, aber es ändert sich so von den Aufgaben erstmal nichts. Dein Daily Business ist und bleibt steuerliche Deklaration und Beratung. Und das ist, wenn du zu solchen Charaktertypen gehörst, wenn du eher introvertiert, eher rational bist, die Dinge sehr genau nimmst, sehr sorgfältig auch alles bearbeitest. Ich merke das immer deshalb oder daran, es gibt Menschen, die haben so einen Blick, die gucken auf ein Kontoblatt und ihnen fällt sofort die Differenz auf. Finde ich total faszinierend, habe ich überhaupt nicht. Wenn ich Jahresabschlüsse bearbeite, Kontenabstimmung, ich brauche viel länger als andere. Ich kann das juristisch, ich verstehe das alles und ich bin halt gut darin, die Sachen auch zu erklären. Aber diesen Blick, diesen analytischen Blick, den habe ich einfach nicht in der Ausprägung. Deswegen bin ich der Meinung, die meisten sind da total richtig. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, ich bin eher der rote Typ. Extrovertiert, deswegen bin ich gerne in irgendwelchen Podcasts, auf irgendwelchen Veranstaltungen, wie auch immer. Ich mag das irgendwie, von Menschen umgeben zu sein, zu kommunizieren und ich bin auch eher emotional. Also ich reagiere eher aus dem Bauch raus. Ich bin eher intuitiv und treffe Entscheidungen eher aus dem Bauch raus als aus dem Kopf, was eigentlich auch untypisch für einen Steuerberater ist. Aber ich habe zum Beispiel zuletzt so ein Apple-Display gesehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Apple Pro Display. Das hat mich im Laden angelacht. Macht rational null Sinn, 5.000 Euro für so einen Bildschirm auszugeben. Aber diese Qualität von diesem Bildschirm und 32 Zoll und so, das hat mir so gefallen. Ich habe das einfach gekauft. War mir einfach egal. Weil ich aus dem Bauch gesagt habe, komm, ist geil, willst du machen. Also, ne, das ist nicht rational abgewogen. Deswegen glaube ich halt, was meine Rolle betrifft, ich brauche eine andere Rolle. Also ich färbe mich nicht mit diesen normalen Steuerberatungstätigkeiten, die werden mich nicht glücklich machen. Ich tick da irgendwie anders. Und deswegen habe ich jetzt für den Augenblick mit der Rolle als Dozent, als Content Creator in dem Bereich, habe ich für mich die richtige Rolle gefunden. Die nächste oder die andere Rolle, die gut passen würde, wäre halt die Rolle des Unternehmers in der Steuerberatungswelt. Weil du als Unternehmer natürlich ganz andere Aufgaben hast. Dann ist dein Job eben, ein Team aufzubauen. Das ist das, was ich in der anderen Podcast-Folge als People-Business bezeichnet habe. Und da bin ich wieder von meiner grundlegenden Persönlichkeit wieder sehr gut geeignet für. Und deswegen mache ich auch diese Seminare, weil ich darüber Wissen an große Teilnehmermengen vermitteln kann. Und sollte ich eine Kanzlei in Zukunft irgendwann mal gründen, wäre das ja auch cool, wenn du als Mitarbeiter anfängst und du guckst dir erstmal ein digitales Onboarding-Training an, bist erstmal eine Woche damit beschäftigt, irgendwelche Videos zu gucken, weißt aber danach genau, wie die Kanzlei funktioniert, weil ich vorher diese Videos aufgenommen habe. Also ich finde das schon super spannend und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nicht mache. Ich weiß aber noch nicht genau, wann. Also ich denke, es ist noch Zeit genug, hoffentlich. Insofern, vielleicht in den nächsten 5 Jahren mache ich den Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer. Bis dahin sammle ich jetzt erstmal noch ein bisschen Erfahrungen, lerne die Branche kennen, lerne viele Menschen aus der Branche kennen und mache einfach meine Beobachtungen. Deswegen sind die Sachen, die ich in dem anderen Podcast gesagt habe, das sind einfach meine persönlichen Beobachtungen. Ich sitze hier, ich gucke mir vieles an, ich habe viele Gedanken, die sind vielleicht auch unkonventionell, aber mir macht es großen Spaß, die Sachen zu beobachten, zusammenzubringen, Verbindungen zwischen Dingen zu sehen, die andere vielleicht nicht sehen und daraus meine Schlüsse zu ziehen. Aber deswegen brauche ich halt eine andere Rolle. Und deswegen würde mich halt die Deklaration langfristig alleine nicht glücklich machen.
Wenn ich dir so zuhöre, bist du wahrscheinlich der rationalste rote Mensch, den man sich vorstellen kann. Weil du erklärst es ja sehr rational, warum das sinnvoll ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Und es ist natürlich auch, um es mal so zu sagen, du bist jetzt ja kein, auch wenn du Musiklehrer sein wolltest, bist du jetzt ja kein niemand, der vor 20.000 Euro jetzt Han Solo hinsetzt und danach die ganze Nacht durchsäufst und irgendwelche Drogen nimmst. Das sind auch meistens irgendwelche roten Menschen, aber du bist halt in der Steuerberaterwelt, in dem Bereich, in dem du bist, offensichtlich sehr, wie du sagst, zumindest emotional. Und das ist ja überhaupt nichts Schlechtes. Ich kriege das immer wieder mit, dass das Menschen als was Negatives sehen, dass jemand emotional ist. aber das hat halt, bringt halt bestimmte Charakterzüge mit sich oder bestimmte Stärken und Schwächen. Und ich glaube, das zu verstehen, ist wahnsinnig stark. Du gehst damit ja sehr direkt um und nutzt das auch, dass du von vornherein weißt, was deine Tätigkeiten sind und welche nicht. Ich weiß nicht, ob war nicht das letzte Mal mit so einem reflektierten Menschen gesprochen habe, der das so bewusst für sich analysiert hat und sich selbst so genau durchleuchtet hat, um zu wissen, wo denn der richtige Ort ist und wann vielleicht auch die richtige Zeit ist, wie du sagst, dass das jetzt nicht der Moment ist.
Ja, also ich sag mal, schlecht oder gut, also gibt es ja gar nicht. Jede Farbe hat ihre Stärken und Schwächen. Ich bin nur der Meinung, du musst jeden halt an der richtigen Stelle einsetzen. Also wenn ich eine Kanzlei gründen würde, ich würde Vorstellungsgespräche führen, ich würde mit den Leuten erstmal so einen Test machen. Oder es gibt ja noch Myers-Briggs-Tests, es gibt ja verschiedene Varianten. Aber ich würde erstmal rausfinden, was ist das für eine Persönlichkeit? Passt die Rolle, die ich brauche in meinem Team, zu dieser Person? Weil nur dann ist die Person sowieso langfristig zufrieden. Und ich habe das für mich so rausgefunden, weil ich halt lange Zeit immer gedacht habe, warum ist es das noch nicht? Was fehlt mir noch? Und über diese Unzufriedenheit, also Unzufriedenheit ist vielleicht ein starkes Wort, so richtige Unzufriedenheit war es nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas ist noch nicht so richtig 100% korrekt. Und darüber habe ich mich mit diesen Farbtypen, mit diesen verschiedenen Tests und sowas beschäftigt. Und deswegen weiß ich mittlerweile schon sehr genau, was ich für Stärken habe, was ich für Schwächen habe und welche Rolle zu mir passt und welche nicht. Und seitdem ich das weiß, seitdem ich das anwende, ja, habe ich halt einfach einen super Arbeitsalltag. Stehe jeden Tag auf, freue mich. Also das sollte man meines Erachtens auf jeden Fall machen. Jeder, der das jetzt hört und inspiriert ist, gebt mal in der Suchmaschine eurer Wahl ein. Farbtest oder Myers-Briggs, gibt verschiedene. Macht ihr einfach mal. Guckt mal, ob ihr an der Stelle, an der ihr jetzt seid, ob ihr da richtig seid. Und gut oder schlecht, wie gesagt, ich bin der Meinung, das gibt es gar nicht. Und wenn ich vielleicht kurz noch auf das Emotionale eingehen darf.
Ja.
Emotional heißt jetzt bei mir nicht, dass jemand Kritik äußert und ich fange direkt an zu weinen. Das überhaupt nicht, sondern immer.
Aber das, also diese Vorstellung hat man manchmal. Oder dieses, oh, du wirst jetzt emotional, ist ja eher abwertend, was genau in die Richtung geht, die du gerade ansprichst.
Genau, aber das ist überhaupt nicht so. Also ich kann sehr gut mit Kritik umgehen und auch schwierige Situationen managen und so weiter. Mit emotional meine ich eher, ich stehe halt vor einer Person und habe das Gefühl, ich weiß, was diese Person gerade denkt. Also du hast einfach so ein sehr hohes Maß an Empathie und kannst einfach so diese zwischenmenschliche Kommunikation sehr gut aufnehmen und auch intuitiv im Bauch raus verarbeiten. Ich muss da auch gar nicht drüber nachdenken, wenn ich mit meinen Freunden irgendwo bin. Ich weiß auch genau, mit welchem Spruch ich die jetzt aus der Haut fahren lassen kann, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Und ab und zu haue ich mal so einen raus, dann entsteht wieder eine lustige Situation. Aber das meine ich damit, mit emotional. Und rational ist halt wirklich, das ist der Buchhalterblick. Da ist die Differenz auf dem Konto. Ja, das heißt, die rationaleren Menschen, die können halt mit Datev super sprechen. Ich bin halt eher gut darin, mit Menschen zu sprechen. Das ist halt eher so der Unterschied.
Ja, also ich find's faszinierend, wie du damit umgehst, weil das ist zumindest das, was ich auch in dem Berufsalltag, auch in der Steuerberatung gesehen habe, noch nicht so das Thema. Ich habe das in einigen Softwareunternehmen schon gesehen, dass danach auch eingestellt wird, dass das vielleicht kein K.O.-Kriterium ist, aber wie du sagst, das ist in einem Einstellungsgespräch, um sich besser kennenzulernen, zum Beispiel so ein Myers-Briggs-Test oder die Empfehlung kann ich auch aussprechen. Limbic Map ist noch so eine Sache, der Dr. Georg Heusel hat da einige Bücher auch veröffentlicht. Sehr, sehr spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Da hat man auch erstmal ein paar Wochen zu tun, weil es einige Bücher und Tests und alles gibt und man viel über sich selber lernt. Aber überhaupt das für sich selber so zu nutzen, finde ich sehr faszinierend. Und hast du da einen längeren Plan, wenn du dich jetzt verstanden hast, du hast jetzt einige Skills, du hast einen Titel, du hast ein Netzwerk, du hast dich selbst wahrscheinlich mehr verstanden als viele andere, die schon Jahrzehnte älter sind. Gibt es da so den einen Masterplan, wenn du 10 Tage in Portugal sitzt, planst du wirklich nur das Jahr oder hast du auch so den 5-Jahres- oder 10-Jahres-Plan, wo du sagst, Da siehst du dich am allermeisten in der Zukunft?
Ich habe sogar die Agenda 2040.
Oha, jetzt bin ich gespannt.
Wir sind ins Jahr 2040 überlegt. Also ich bin halt der Meinung, du brauchst halt große Ziele, weil was ich halt auch bei mir merke ist, also es gibt verschiedene Metriken, Myers-Briggs, Farben und so weiter. Ein weiterer Begriff, den es gibt, den hat Barbara Sher entwickelt, ist der Begriff der Scanner-Persönlichkeit.
Ja.
Und ich habe für mich auch herausgefunden, dass ich das auch bin. Also ich bin nicht nur rot oder ein ENFJ nach Myers-Briggs, sondern ich bin auch noch eine Scanner-Persönlichkeit. Und das sind Leute, die verschiedene Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen haben, die Sachen miteinander kombinieren, die andere gar nicht sehen. Also manche würden auch Tausendsasser sagen, Leute, die irgendwie 500 Skills haben, in keinem so gut sind wie jetzt der Experte, der nur eine Sache macht, aber in allen Sachen trotzdem sehr gut sind und die halt miteinander kombinieren können. Und diese Scanner-Geschichte sorgt dafür, dass ich mich auch sehr leicht ablenken lasse. Also ich sage auch immer so ein bisschen Business-ADHS. Da kommt irgendwas Neues am Horizont. ChatGPT, künstliche Intelligenz. Ich gehe direkt steil, guck mir das Thema an und dann lässt du dich wieder ablenken. Und das ist so ein bisschen das Problem, als Scanner-Persönlichkeit einen Fokus zu finden. Das war jetzt lange Zeit mein Problem Nummer eins, weil ohne Fokus schaffst du halt nichts. Du hast halt eine begrenzte Ressource, Energie. Ja. Ob das jetzt Zeit oder Geld ist, ist nebensächlich. Und diese Ressource, wenn du die auf einen Punkt bündelst, kriegst du halt mehr hin, als wenn du die auf tausend verschiedene Sachen drauf wirfst. Und deswegen habe ich für mich eine Agenda 2040 entwickelt. Was willst du eigentlich in 15 Jahren machen? Weil das für mich eine Entscheidungsgrundlage ist. Wenn ich heute über Dinge nachdenke, überlege ich immer, zahlt das auf den Plan 2040 ein oder nicht? Und wenn es das nicht tut, lasse ich es sein. Also das
ist schon fantastisch. Und ich kann es nur wiederholen, du bist wahrscheinlich der rationalste, emotionale Mensch, den ich je kennengelernt habe. Aber ich verstehe, es sind unterschiedliche Ebenen. Finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, du hast quasi das langfristige Ziel und das hilft dir natürlich in jedem Alltag, in jeder Jahresplanung jetzt überlegen, laufe ich damit eigentlich gerade in die richtige Richtung oder ist das nur eine fixe Idee, die mich eigentlich irgendwo hinführt, aber nicht dahin, wo ich eigentlich langfristig hin möchte?
Ja.
Ich bin natürlich super gespannt. Was ist denn mit 2040? Also, muss man gucken, sind Bundestagswahlen da? Finanzminister, vor altersmäßig können sie auch passen.
Nee, also Politik lasse ich mal schön Politik sein. Das brauche ich nicht. Das ist mir zu viel Kindergarten, Sandkasten im Matschgewerfe. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee, meine Agenda 2040 ist einfach eine große Kanzlei aufzubauen. Bis dahin, das fände ich sehr, sehr spannend. Vielleicht sogar so ein Kanzleien-Franchise-Modell irgendwie, weil ich merke halt, viele Steuerberater sind super gut in dem, was sie machen. Also hervorragende Steuerberater. Aber gerade in diesen unternehmerischen Sachen, Online-Marketing, Sales, digitale Prozesse, das kommt dann häufig doch zu kurz. Und ich kann das auch verstehen, weil du im Kanzleialltag, wenn du dich als Steuerberater verstehst, auch einfach keine Zeit dafür hast. Also entweder hast du in der Kanzlei jemanden, der sich die Zeit nimmt, der diese Unternehmerrolle einnimmt, oder halt auch nicht. Nur deswegen finde ich halt diese Idee eines Franchise-Modells, einer größeren Kanzlei-Markengruppe, so könnte man es nennen, also jede Kanzlei wäre dann selbstständig, aber es wäre halt so ein Franchise-Konzept, finde ich halt super spannend, weil du dann, das würde halt dem Zuhörer, der jetzt zuhört, wenn er Steuerberater ist, ermöglichen, eine Kanzlei zu gründen, sich aber um die unternehmerischen Sachen nicht kümmern zu müssen, weil die zentral gemacht werden. Und sowas fände ich halt spannend. Irgendwas, was einen Impact hat. Und in die Richtung wird es, glaube ich, gehen. Und um da hinzukommen, gibt es dann die Agenda 2027, 2028. Weil ich muss ja überlegen, wie komme ich jetzt von dem Spot, an dem ich jetzt bin, nämlich Dozent, 200 Seminartermine pro Jahr, wie komme ich von dem Spot auf dieses unternehmerische Ding drauf? Und ich hab dann sehr genau überlegt, was sind denn die Probleme, die heutigen Kanzleien haben? Können wir vielleicht auch gerne gleich noch drüber philosophieren. Und bin relativ schnell auf den Trichter gekommen, okay, definitiv Personal, Fulfillment, Personal. Ja. Und noch nicht mal unbedingt Personal finden. Das stellt viele Kanzleien auch vor Herausforderungen. Ist aber meines Erachtens kein so großes Thema, wenn man es einmal verstanden hat. Aber du musst ja jeden Mitarbeiter, den du einstellst, musst du ja wieder einarbeiten. Und wenn du sagst, du willst jetzt richtig schnell wachsen, du stellst jetzt alle 2 oder 3 Wochen einen neuen Mitarbeiter ein, du bist richtig am Skalieren, oh, wie blöd, dann musst du ja sicherstellen, dass diese neuen Mitarbeiter, die alle paar Wochen kommen, dass die wieder on track sind, dass die wissen, wie der Laden funktioniert. Und deswegen ist das, was ich jetzt mache, ich baue quasi eine Schulungslösung auf, eine digitale, und pack die Inhalte, die ich in diesen 200 Seminaren im Jahr aktuell mache, in den digitalen Bereich rein, damit ich später, wenn ich sage, jetzt gründe ich eine Kanzlei, schon einen kompletten Schulungsbereich habe. Und die Mitarbeiter können sich also, diese
ganzen Videos... Du hast jetzt schon deinen Mitarbeiter onboarding für die Kanzlei, die du aber noch nicht hast.
Genau, weil das, wenn du die Kanzlei gründest, das größte Skalierungshemmnis wird, um nach oben zu gehen. Der Rest, Mandantengewinnung und so, ich sehe da wirklich nicht das Problem. Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, aber...
Also deswegen, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge auch erzählt, wir haben ja eine Kanzlei aufgebaut und wir sind in den ersten 2 Jahren von 0 auf 80 fachliche Mitarbeiter gewachsen.
Ja.
Um 80 Mitarbeiter anschließend netto zu haben, weiß jeder, der mit Mitarbeitern zu tun hat, es gibt immer auch welche, die gehen, und es gibt auch immer welche, wo man sich selbst entscheidet, dass sie gehen sollten, weil das nicht ganz passt. Das heißt, wir haben zwischen 100 und 120 Mitarbeiter in 2 Jahren angestellt. Und ich kann das nur zu 100% unterschreiben. Es gibt sehr, sehr wenige Kanzleien, die in der Geschwindigkeit Personal aufbauen. Es gibt auch wenige, die in der Geschwindigkeit Personal finden können. Aber ja, wenn das soweit ist, ist das das allergrößte Problem. Weil in dem Onboarding wird die Art und Weise quasi trainiert, wie die Probleme gelöst werden in der Kanzlei, wie Prozesse entwickelt werden. Und das bei jemandem zu ändern, der seit 5 oder 10 Jahren das schon auf eine andere Art und Weise macht, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen sind die ersten Tage und Wochen und Monate in einer Kanzlei absolut entscheidend. Von daher, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das, was du sagst, nur 100%ig unterschreiben. Und ich glaube, Unternehmertum ist immer naiv. Muss es sein in den nächsten Tagen. Weil wenn du Pessimist wärst und nie Chancen sehen würdest und auch dich über Negativbeispiele, die dir jemand erzählt, nicht hinwegsetzen könntest, dann würdest du ja niemals dich selbstständig machen oder Unternehmer werden.
100%. Ja, danke für das Feedback. Dann freut mich, dass meine theoretischen Überlegungen am Whiteboard auch im echten Leben irgendwie stimmen. Also ich finde,
in meinem Fall, ich finde ja auch nur eine Stichprobe N gleich 1 ist halt auch nicht so gigantisch groß, aber ich kann deswegen dem sehr gut folgen, was du erzählst. Ich habe mir nicht 5 Jahre vorher Gedanken gemacht, wie das Onboarding aussehen müsste in meiner zukünftigen Kanzlei.
Nee, aber ich mache es halt, weil ich quasi aus der Position jetzt komme. Ich habe jetzt gerade die Ressourcen und Tools über die ganzen Seminare, um diese digitalen Inhalte zu entwickeln. Und deswegen ist das quasi so der Weg. Also ich habe verschiedene Pläne zu verschiedenen Zeitpunkten. Mal schauen, was davon wird und was sich vielleicht auch noch ändern wird. Aber ich persönlich finde das sehr wichtig, dass man für sein Leben Ziele hat, dass man Dinge hat, auf Basis dessen man dann letztlich auch Entscheidungen trifft. Bei mir hilft das unglaublich. Also wenn ich jetzt die Agenda 2040 nicht hätte, dann wüsste ich halt gar nicht, wie ich mich jetzt heute zu einer bestimmten Sache entscheiden soll. Und deswegen finde ich es sehr hilfreich. Sollte sich schon jeder mit Gedanken machen. Ist aber auch was sehr viel Zeit und Arbeit kostet. Also mich hat das auch einige Tage gekostet, einige Wochen gekostet, um diese Agenda mal so zu finalisieren, dass ich sage, okay, das hört sich nach einem wirklich spannenden Abenteuer an, was vor dir liegt. Und das hört sich auch gar nicht so unrealistisch an. Aber es ist trotzdem ein bisschen ambitioniert, deswegen muss man sich anstrengen. Also das war ein langer Weg, bis ich so eine Vision irgendwie von meinem beruflichen Werdegang hatte.
Finde ich super spannend. Und solche Sessions machst du denn zum Beispiel mit dir selbst in Portugal?
Ja, oder auch zu Hause. Also ich habe in meinem Homeoffice so ein Samsung Flip, so ein digitales Flipchart rumstehen, und dann stehe ich da manchmal sonntags und fange an, irgendwelche Sachen aufzumalen und sowas, ne? Macht mir mal großen Spaß. Aber ist wirklich sehr anstrengend. Also jeder, der schon mal so konzeptionelle Sachen gemacht hat, man meint immer, das wäre keine richtige Arbeit, weil man da im Team irgendwie sitzt und irgendwelche Sachen sich ausdenkt. Das ist unfassbar anstrengend. Also wenn ich das 8 Stunden am Stück mache, bin ich danach sowas von K.O. Das ist viel anstrengender als, keine Ahnung, in meinem Fall, sich eine neue Klausur für das Steuerberaterexamen für irgendwelche Prüfungsteilnehmer auszudenken oder so. Das geht einfacher. Aber gerade so diese Sachen erfordern wirklich Hirnleistung, wirklich sehr viel Hirnleistung. Deswegen, das ist sehr, sehr anstrengend. Aber ich finde es auch total cool. Also sind die Sachen, die mir am meisten Spaß machen. Neue Pläne schmieden und Zusammenhänge herstellen zwischen verschiedenen Dingen.
Und das ist ja auch die unternehmerische Arbeit. Das, was du angesprochen hast, dass viele Steuerberater fachlich arbeiten erstmal. Aber dieser ganze unternehmerische Teil, der kommt ja gefühlt dann nur noch als Aufgabe nochmal obendrauf. Und da werden dann ganz schnell mal halt aus den 40, 50, 60 Stunden Wochen, die man vorhat, plus 40 Stunden für die Unternehmenstätigkeiten, ist man dann halt bei 80 bis 100 Stunden. Und das ist, glaube ich, wie du sagst, das ist, glaube ich, so das Problem von vielen. Und der Grund auch, warum viele Kanzleien rein unternehmerisch gesehen eher auf Sparflamme laufen. Es gibt immer positive Beispiele, aber bei denen sieht man das dann auch, dass sie außergewöhnlich erfolgreich sind. Wenn die wirklich unternehmerisch agieren. Ich könnte tatsächlich mit dir Stunde noch weiterreden, aber wenn ich auf die Uhr gucke, dürften wir schon dicht am Ende sein. Wo und wie kann man denn deine Reise weiter verfolgen? Ich persönlich finde sie super spannend. Muss ich jetzt Steuerberater werden, um dich in deinem im Kurs zu sehen? Oder kann ich irgendwo anders bei auf dem Laufenden bleiben, was bei dir so passiert?
Ja, also ich sag mal, LinkedIn ist eigentlich immer eine ganz gute Plattform. Da mache ich regelmäßig Content und teile meine Gedanken. Also einfach dem LinkedIn-Profil folgen ist schon mal keine schlechte Idee. Ich habe auch noch einen YouTube-Kanal, da komme ich leider nicht so regelmäßig dazu, Content zu machen, weil das unfassbar viel Arbeit ist. Aber das brauche ich Melchior nicht zu erzählen, der ist da ja selber super aktiv.
Auch an dieser Stelle der Hinweis, dieser Podcast ist auch wieder ein Videopodcast. Ihr seid also unter Umständen gerade auf dem NWB-YouTube-Kanal. Das heißt, der Weg zu Kens YouTube-Kanal ist nicht so besonders weit. Gerne vorbeischauen.
Genau, also da abonnieren. Wenn dann ein neues Video kommt, dann bekommt man es auf jeden Fall mit. Ja, und ansonsten, ich bin bei ganz vielen Anbietern, ganz viele verschiedene Seminarthemen. Also wenn man aus der Steuerwelt kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns über den Weg laufen, doch gar nicht so gering. Und es würde mich sehr freuen. Also wer jetzt hier zugehört hat und sagt, okay, interessanter Typ, interessante Story, einfach gerne mal ansprechen, wenn wir uns irgendwo sehen und dann schnacken wir eine Runde. Ich finde das total, total spannend. Und wenn ich vielleicht zum Abschluss das noch sagen darf, ich hatte nämlich gestern noch mit einer Prüfungsteilnehmerin auf WhatsApp kommuniziert. Also ich bin auch in verschiedenen Gruppen und so aktiv, deswegen haben auch viele meine Handynummer. Und ich habe mich mit der ausgetauscht und die hat auch darüber nachgedacht, zum Beispiel einen Podcast zu starten und hatte mich dann nach ihrer Meinung gefragt. Und bei so Sachen sage ich immer, einfach testen, einfach machen. Ich habe den YouTube-Kanal auch einfach angelegt, just for fun, ein YouTube-Video hochgeladen, hat einigermaßen funktioniert. Also lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Ängsten oder Sorgen oder kann man das so machen, kann man das nicht machen, einschränken, sondern wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen, super geil, macht das einfach, probiert's aus, mehr als auf die Nase fallen kann man nicht und dann hat man zumindest mal daraus gelernt. Also meines Erachtens, wir können nur gewinnen oder wir können lernen, aber auch das Lernen ist ein Gewinn, deswegen man hat nichts zu verlieren und ich merke, gerade bei vielen Steuermenschen, ist da doch so eine Angst dabei, sich auch mal irgendwie in die Öffentlichkeit zu trauen, auch mal was zu sagen. Ich bin der Meinung, macht das einfach. Es kann nur gut gehen. Ihr könnt dabei gar nicht verlieren. Deswegen einfach euer Ding machen. Ich mache mein Ding. Ich habe meine Pläne. Macht für euch Pläne und zieht die einfach durch. Ja, macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Das ist so vielleicht das Credo zum Schluss von meiner Seite aus.
Fantastisch. Bestes Schlusswort, was ich mir heute vorgestellt habe. Vielen, vielen Dank. Kann ich so unterschreiben. Ich bedanke mich für deine Zeit, bedanke mich bei allen Zuschauern, Zuhörern natürlich auch für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. So eine kleine Bewertung würde uns natürlich auch freuen. Und Ken, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich noch irgendwann mal Folge 2, 3, 4, 5 unseres Gesprächs.
Das würde mich sehr freuen. Danke, Melchior, für die Einladung.
Ciao.
Ciao.
HMD Software, die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.